Es ist wieder eine Woche rum und die NBA gibt weiter Gas. Wir befinden uns in so einer Phase, die wir schon letzte Woche besprochen haben, die sich so ein bisschen wie ein luftleerer Raum anfühlt, vor allem wenn parallel der Super Bowl seine Schatten vorauswirft. Darf man nicht unterschätzen, auch in den USA. Ich würde schon sagen, sehr viel Sportscenter regt sich gerade darüber auf, dass oder feiert, wie auch immer, dass die Chiefs da zum dritten Mal drin sind. Aber das ist alles nicht unser Thema heute, denn hier ist Triple-Double. Und wenn ich eine Sache an dieser Woche immer besonders schätze, dass ich die Chance habe, mit Riff Vogt mich zumindest eine halbe Stunde über Basketball zu unterhalten, egal was sonst passiert. Schön, dass du da bist.
Ja,
Es ist wie immer eine Ehre. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin der mit den Fragen und versuche das ein bisschen hier für euch da draußen greifbar zu machen, das, was gerade in der NBA passiert. Aber ich sage ganz offen, dadurch, dass ich so ein bisschen ziehe gerade um und habe dann Super Bowl oder die Championship Games geguckt und so, ich merke selber, wie selbst in meinem Algorithmus das Ganze zur Seite geschoben ist. Und dabei sind wir doch eigentlich in einer Phase, die gerade ganz spannend sein kann, ne? Oder womit machst du dir den Kuchen NBA gerade fett?
Ja, wir haben ja gerade noch knapp, was sind jetzt 10 Tage, bis die Trade-Deadline ist. Also das ist ja dann schon so eine Zeit, wo ja natürlich viele Gerüchte unterwegs sind, ne, welche Spieler wechseln noch und das schön, dass du das mit der NFL gerade bringst. Das ist natürlich jetzt, ne, wir haben jetzt 2 Wochen, ne, Super Bowl ist dann, und da ist jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen eine tote Zeit, vielleicht auch in der NFL, klar, wird natürlich viel diskutiert jetzt über das Matchup und so, verstehe ich alles, aber eigentlich ist jetzt ein bisschen Zeit für die NBA auch da mal reinzugrätschen und zu sagen, okay, jetzt ist bei uns gerade die heiße Transferphase, jetzt können wir vielleicht auch noch 1-2 Schlagzeilen mit übernehmen hier und deswegen ist mit der Trade-Deadline auch so ein bisschen so gelegt, denke ich, weil danach eben niemand mehr von Team zu Team getauscht werden kann. Und das ist eben auch im Basketball so anders. Das ist eine NFL, Trade-Deadline, die kommt, die geht. So, ob jemand getradet während der Saison, ja, kann ein bisschen was helfen. Aber in der Regel, klar, es sind 11 Mann, die spielen auf jeder Seite des Balles. Das ist eigentlich relativ egal. Im Basketball kannst du, wenn es halbwegs gut läuft, das muss nicht mal ein Superstar sein, dir dann vielleicht sogar die Meisterschaft holen, wenn du den richtigen Spieler verpflichtet hast. Ja. Also, wenn du eh schon gut bist, kann dich da jemand aufs neue Level bringen. Damals Detroit zum Beispiel 2004 mit Rasheed Wallace, das ist immer so ein Beispiel, oder 2001 auch zum Beispiel die Sixers, die damals ja Mutombo geholt haben, dann bis in die Finals gelaufen sind. Also das ist dann schon jetzt eine Phase, die vor allem, was das angeht, echt interessant ist. Auf dem Feld gebe ich dir auch recht, das ist ein bisschen schwer gerade, aber welche Stars vielleicht noch wechseln, das ist was jetzt wirklich Gemüter bewegt im Endeffekt.
Und dann lass uns da doch direkt mal reingehen, denn wir müssen Übersicht schaffen und da bin ich dann ja wieder der von außen. Mir fehlt ja der Überblick. Ich kriege ein kleines bisschen mit, dass der ein oder andere immer mal wieder fällt und so, aber es wird vielleicht auch Überraschungen geben, von denen ich noch keine Ahnung habe, wenn ich nicht gerade die ganze Zeit ESPN Sports Center gucke. Ich habe Dre Vogt und Dre Vogt kann mir jetzt mal sagen, was sind die Top 5 Spieler, die ich im Auge behalten sollte jetzt in der Trade Deadline?
Na ja, gut, als allererstes natürlich Jimmy Butler, der jetzt zum dritten Mal von den Miami Heat erstmal gesperrt wurde. Was ich weiß gar nicht, ob er da schon nah an einem Rekord dran ist, wahrscheinlich nicht. Aber das ist natürlich schon einigermaßen Comedy für mich, dass der immer wieder jetzt erst unter 7 Spielen, dann machst du, glaube ich, 2. Jetzt ist, ich weiß nicht, ob es erstmal 1, 2, 3 Spieler. Also, er tut alles, um getradet zu werden. Und das ist ja auch der beste Spieler, den wir da jetzt auf dem Markt haben. Und wenn wir so mal angucken, so, welche Spieler sind vielleicht auch die wichtigsten, die jetzt über den Tisch gehen, dann ist er natürlich klar die Nummer 1, weil gefühlt alles andere, was passieren kann, wartet jetzt so ein bisschen auf Jimmy Butler. Also wann sagen die Miami Heat, okay, das Angebot jetzt, besser wird's nicht, das machen wir. Oder sie sagen, wir machen gar nichts, schicken ihn nach Hause, er kriegt eben seine 48 Millionen und soll aber ja nicht in der Halle auftauchen und dann gucken wir, wie es im Sommer läuft. So oder so, bevor da keine Klarheit ist, wird eben sonst wenig passieren. Und er ist halt jemand, der, wenn er zu den Suns kommt, der macht es sicherlich besser. Ich denke nicht, dass er sich zum Titelfavoriten macht, aber dann hast du zumindest dann von mal wieder dann Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal wird sicherlich weg sein, aber dann hast du halt ihn dabei. Das ist dann wieder auch wieder Gesprächsstoff. Wir müssen auch sehen, wie funktioniert das. Also das ist wirklich, das ist der Dominostein, der erstmal fallen muss. Vorher gibt es keinen selbst mittelgroßen Deal, weil es kann gut sein, dass, wenn er getradet wird, nicht nur 2 Teams dabei sind oder 3, sondern sogar 5 Teams oder noch mehr. Also es wird wahnsinnig spannend sein, was da jetzt noch passiert in den letzten Tagen.
Aber was bleibt denn dann über, wenn, also gut, durch ihn können die Top 2 bis Top 5 sich wahrscheinlich trotzdem auch noch täglich dann verändern, ne? Oder was siehst du da gerade, was spannend ist?
Nehmen wir an, als zweiten Spieler wahrscheinlich der zweitwichtigste ist, ist das Bradley Beal, weil Butler hat ja gesagt, er möchte so ein paar Teams. Es gab auch zum Beispiel die Meldung, oh, die Memphis Grizzlies könnten sich das auch vorstellen. Und da sagt halt Butler, der vor mir gesagt hat, nee, also ich möchte einfach hin, wo ich gewinnen kann. Das kann ich jetzt hier in Miami nicht mehr. Ne? Ich habe hier keine Freude mehr im Basketball. Hat er aber irgendwie über seinen Agenten wohl verlautbaren lassen. Ja, okay, so war das auch nicht gemeint. Also Memphis, nein. Also die gewinnen zwei Spiele und sicherlich könnte ich da auch helfen, aber das möchte ich halt nicht. Also es geht im Endeffekt ums Geld für ihn, ne? Und das kriegt er halt bei den Suns. Und dann muss eben Bradley Beal auch getradet werden, weil sonst kommt das nicht zusammen. Und der hat ja dieses Vetorecht. Der kann halt jeden Transfer kann sagen, nö, dahin möchte ich nicht. So, das müssen wir uns anders überlegen. Und man kann sogar argumentieren, dass er vielleicht sogar der wichtigste Spieler ist, weil ohne ihn auch wahrscheinlich Jimmy Butler nicht in Phoenix landen kann. Und ich stelle mir diese Verhandlungen immer auch in den letzten Wochen so vor. Wie läuft das eigentlich jetzt, wenn du so viele Parteien am Tisch hast, die mitreden können? Das muss so crazy sein. Ich weiß gar nicht, wie man das alles jongliert bekommt. Aber Beal ist auch kein schlechter Spieler, nur eben überbezahlt und eben in der Rolle auch, sage ich mal, überfordert, die er da hat. Aber der ist, wie gesagt, der zweitwichtigste. Und wenn wir dann mal weiterschauen, danach kommen dann die Jungs, die wirklich helfen können. Wo aber die Frage halt ist, okay, ne, inwiefern, wo landen die? Wer ist alles mit den anderen Deals oder dem Deal mit Butler mit dabei? Und das ist zum einen Cam Johnson. Das wäre der nächste Brooklyn Net nach Dennis Schröder und nach Dorian Finney-Smith. Mhm. Ist wahrscheinlich auch der begehrteste von den dreien, muss man sagen. Das ist so ein Flügelspieler, der trifft seinen Dreier, verteidigt. Den will jeder haben. Vertrag ist auch okay. Gibt super viele, die da den eigentlich haben wollen. Also die Warriors sicherlich auch nochmal. Oder halt auch die Grizzlies, die Lakers. Also alles sind da dran. Da kann auch alles passieren. Da bin ich sehr gespannt. Dann gibt es Kyle Kuzma, wo man so denkt, lebt der noch?
Ja.
Der ist mal mit den Lakers Meister geworden. Dann ist er zu den Wizards gekommen. Ich glaube, es war damals der Trade für Russell Westbrook, wer sich da noch erinnern möchte. Lakers-Fans sicherlich nicht. Und seitdem spielt er da so, also wirklich beliebigen Basketball. Der kann zwar was, aber der ist dann, weil letztes Jahr hatten sie ja einen Trade für ihn, die Wizards. Sie wollten ihn ja nach Dallas schicken. Wo er dann gesagt hat, nee, Dallas, der weiß ich nicht. Also ich möchte schon irgendwo hingehen, wo ich gewinnen kann. Gut, die waren dann im Finale. Vielleicht hat er auch nicht so gutes Auge für Talent. Dann war es so, dass er jetzt vor ein paar Tagen gesagt hat, oder es gab so dann so Quellen, die berichtet haben, Herr Kyle Kuzma ist nicht ganz zufrieden mit der Richtung, in die Wizards gehen. Er möchte vielleicht doch einen Trade, wo er so denkt, jetzt, nach anderthalb Jahren, wo die halt jeden wegschicken, damit ich Basketball spielen kann, jetzt fällt dir auf, da geht vielleicht nicht weiter, du kannst da nichts aufbauen. Aber es ist halt ein vielseitiger Flügel. Und ich glaube, wenn der den Kopf richtig aufhat, dann kann der dir auch helfen. Und der wird sicherlich auch, wie gesagt, von vielen jetzt angeschaut werden. Und als Fünfter habe ich dann aufgeschrieben, Brandon Ingram. Den haben auch schon wieder viele vergessen, weil er immer auch verletzt war oder immer noch ist. Halt, der war mal All-Star. Das ist nicht so lange her. Und der ist seit Ewigkeiten jetzt auch zu haben. Problem bei dem ist halt, der ist, sagt zum einen kurz ein bisschen angeschlagen, immer noch verletzt, aber der wird Free Agent. Also wenn du den holst, dann entweder ist das nur ein Leasing dann, bis er einen neuen Vertrag unterschreiben kann, oder du weißt schon, du willst den nachher auch behalten, willst den bezahlen. Und ich denke einfach, da wird immer der Gegenwert, den New Orleans für den fordern kann, so gering sein, dass der auch getradet wird. Und das ist halt wirklich ein guter Mann. Also der kann dir wirklich extrem helfen. Und falls irgendwer den billig bekommt, muss sich auch mit den Gehältern irgendwie passen, dann könnte der wirklich irgendwie nochmal irgendwo ein Team echt besser machen. Und das wären dazu die fünf. Ich meine, es gibt noch viele andere Namen. Also man kann bestimmt 30 Namen hier nennen. Aber
das würde fünf, unser Format sprengen, glaube ich.
Genau, aber wenn die bald über den Tisch gehen, das wäre geil. Dann wäre es auch wirklich nochmal eine geile Trade-Deadline. Ne? Also, weil dann wird wirklich noch viel passieren. Frage ist halt nur, wann. Wie gesagt, alle warten nur auf Jimmy Butler.
Aber da nochmal hinterher.
Ich bin gespannt.
Zwei Sachen. Ja. Das eine ist, du gehörst dann auch wirklich zu den liebgemeint Freaks, die dann noch in so... gibt es diese, wo du quasi Trades durchspielen kannst und
Trade
sowas?
Machine, klar.
Trade ja. Machine, bist du voll drin, ne?
Ja, es ist halt schwerer geworden, weil diese Regeln so kompliziert sind. Aber die Trade Machine, weil man gar nicht sonst irgendwie selber sich das noch überlegen kann. Aber es macht schon Spaß. Ich meine, das ist ja genau wie, keine Ahnung, was, wenn du ein Videospiel hast, gab es jetzt quasi NBA 2K, dann machst du dann halt dein My Team oder FIFA da mit dem oder FC, wie das jetzt heißt, mit dem, wie heißt das, Ultimate Team oder so. Es macht einfach Spaß, so zu wissen, okay, ich kann ja Manager spielen hier, zumindest virtuell. Ich kann mal gucken, ey, würde das denn passen? Weißt du, ich kann als Fan dann auch, ich rate nicht, ob ich ins Blaue hinein denke, mir, oh, den können wir ja kaufen, sondern ich kann ja genau direkt gucken, funktioniert das? Und das macht schon Spaß. Und ich habe da auch schon natürlich diese Saison schon die eine oder andere Stunde versenkt. Aber da bin ich auch nicht, wie soll ich sagen, da bin ich mir selber nicht böse. Jede Stunde an der Trade Machine ist keine vergeudete Stunde, sagen wir so.
Und was würdest du sagen, so realistisch aus deinen Top 5, wie viel Prozent davon passieren? Was glaubst du? 20, 40, 60, 80, 100?
Also mich würde schon wundern, wenn ich mindestens 3 von den 5 getradet werden. Aber wahrscheinlich wäre ich bei 4 von 5, wenn ich ehrlich bin. Bei Ingram bin ich ein bisschen unsicher, weil ich mir denke, der kann auch warten bis nach der Saison und kann dann sagen, gut, es gibt diese Sign-and-Trade-Geschichte, du sagst, ich habe zwar keinen Vertrag mehr, aber ich kann ja bei meinem alten Verein unterschreiben und quasi mit der Unterschrift traden die mich woanders hin. Das gibt's natürlich auch. Wie gesagt, der war jetzt schon so lange zu haben und keiner hat wirklich das Angebot angenommen oder hat ein Angebot abgegeben, was akzeptabel war. Aber wie gesagt, ich finde, mich würde es wundern, wenn nicht mindestens 3 über den Tisch gehen.
Ja, sehr spannend, finde ich gut. Wie ist eigentlich, guck mal, wir haben am Anfang der Saison ein bisschen drüber gesprochen, dann ein bisschen ruhiger und jetzt ist so Mitte der Saison und sie stehen wieder irgendwo. Die Los Angeles Lakers sind ja für viele der Grund, warum sie Basketballfan geworden sind. Und auch die Serie, ehrlicherweise, wie sie auf Sky, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, schon wieder vergessen, über die Geschichte der Lakers als Serie, nicht als Doku, hat mich auch wieder noch mehr reingeholt. Jetzt haben wir einen Status quo aus alten Männern, die Basketball spielen, aber offensichtlich doch nicht Titel gewinnen können, wie sie wollen. Dark, Alexa möchte mitreden. Auf allen Geräten jetzt. Jetzt für Schwierigkeiten, mich zu verstehen. Aber ich hoffe, Dre, du verstehst mich. Ich möchte wissen, was bei den Lakers eigentlich gerade los ist. Und was kann helfen?
Ja, die Lakers sind ja jetzt seit ein paar Jahren, eigentlich seit sie in der Bubble Meister geworden sind, sind sie eigentlich ein Team, was einfach nicht gut genug ist, Meister zu werden. Punkt. Also da eine Play-In, jetzt zuletzt auch reingekommen, die Playoffs. Da dann gegen Denver zum Beispiel eine ganz gute Figur gemacht, aber irgendwie auch chancenlos trotzdem gewesen. Und man hat natürlich LeBron, man hat Anthony Davis und man denkt, okay, also die beiden, Austin Reeves ist ja auch ein guter Spieler. Naja, also die sind doch nicht weit davon entfernt und AD und LeBron sehen es wohl auch so, dass sie sagen, also ja, uns fehlt ja wirklich nur noch ein Spieler oder zwei. Vielleicht nochmal ein Center, der neben Davis spielen kann. Und bei LeBron ist das ja eigentlich so, dass er, ich weiß gar nicht, seit wann das so ist, aber eigentlich wahrscheinlich, seit er wieder zurück war damals in Cleveland, nachdem er in Miami war, hat er eigentlich immer so im Januar angefangen, von seinem jeweiligen Verein oder von dem jeweiligen Manager zu fordern, hey, ich brauche ein bisschen Hilfe. So, wäre schön, wenn wir noch irgendwie was machen können. Und dann in vielen, vielen Jahren sind doch immer auch Trades passiert. Auch Trades, die dann auch durchaus sinnvoll waren und die dem Team geholfen haben. Und vergangenes Jahr, wenn du dich erinnerst, gab es da auch einige Deals. Aber ne, dieses Jahr, im Sommer ist nichts passiert. Ne, vergangenes Jahr, dann gab es auch diesen großen Deal, gab es halt auch nicht. Es gab dann ne, so Ideen, man holt einen DeJounte Murray oder so, ne, den All-Star damals noch von den Hawks. Ist alles nicht passiert, im Sommer ist auch nicht passiert. Und man hat sich immer gefragt, okay, was machen die Lakers denn jetzt? Und es war halt immer die Krux, dass die Lakers zwar Spieler im Kader hatten, die man durchaus hätte traden können, so. Sie haben auch zum Beispiel die D'Angelo Russell hier abgegeben. Aber die Frage war immer, naja, wenn ihr wirklich jemanden holen wollt, der gut ist, dann braucht es halt vielleicht ein bisschen mehr. Und dieses Mehr sind dann halt diese Draft-Picks. Also heißt, ne, diese Wahlrechte. Jedes Jahr dürfen ja dann die Teams, ne, je nachdem wie schlecht sie halt sind, umso früher sich halt neue Spieler ziehen. So, und da war die Idee dann halt, okay, also ihr habt ja diese Erstrundenwahlrechte in der Zukunft. Ne, reden wir jetzt bis 2030, haben sie ja so welche, die sie traden können. Die würden wir gerne haben. Problem ist halt nur, wenn du die abgibst und du siehst, mal LeBron ist 40, also ich bin mir relativ sicher, 2028 wird er nicht mehr Basketball spielen in der NBA. So, und also was machst du jetzt? Nimmst du diese Wahlrechte, packst die mit den Spielern zusammen, die ein bisschen Geld verdienen und schickst die weg für, ja, für wen eigentlich? Für einen Superstar mit Sicherheit nicht. Denn die Namen, über die wir gerade gesprochen haben hier, die sind nicht zu haben für die Angebote, die sie ja wahrscheinlich abgeben können. Es sei denn, vielleicht so ein Brandon Ingram, aber den brauchen sie nicht, das ist die falsche Position. Also was machst du jetzt, wenn du der Manager bist oder die Besitzerin? Sagst du, ja komm, wir verpfänden jetzt die Zukunft, damit LeBron jetzt nochmal vielleicht eine Chance hat, eventuell, wenn es gut läuft, ne? Und bisher sagen die Lakers wohl, nein, das ist uns eigentlich nicht wert. Wir können nicht hier die mittelfristige Zukunft komplett verpfänden, dafür, dass wir jetzt vielleicht eine Chance haben gegen Mannschaften, die uns eigentlich ziemlich viel voraus haben. Und das scheint wohl bei LeBron und bei AD jetzt nicht so auf Gegenliebe zu stoßen, weil die relativ öffentlich gesagt haben, ja, also wir brauchen hier Hilfe, wir würden jetzt keine Hilfe haben. Und wenn dich erinnerst, wir haben, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, dass Steph Curry genau das Gegenteil gesagt hat. Also, ey, man muss ja auch als Star so ein bisschen Verantwortung haben für seine Franchise, dass wenn man da weggeht, dass da nicht alles in Trümmern liegt, weil sie alles dafür getan haben, dass du irgendwie noch ein paar Spiele mehr gewinnst. Also ein ziemlich krasser Gegenentwurf, wie gesagt, zu dem, was LeBron da jetzt gerade macht oder versucht. Aber man kann natürlich verstehen, dass die Stars, ne, gerade mit ihm jetzt Ende seiner Karriere, dass er da durchaus seinem Team auf die Finger klopft und sagt, hey, tut bitte alles, damit wir ein Spiel gewinnen können. Aber ich sehe ehrlich gesagt keinen einzigen Deal, der aus diesen Lakers, die ja defensiv große Probleme haben, wirklich einen Meisterschaftsfavoriten macht. Zumal man davon ausgehen muss, dass hier jemand wie LeBron am Ende der Saison auf gern vielleicht noch mal verletzen kann mit 40. Also ich denke, da wird nicht viel Hilfe kommen, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, das ist auch vollkommen nachvollziehbar aus Lakers Sicht.
Ey, das ist ein ganz interessanter Punkt. Wir haben da ja schon auch mal in dieser Saison schon drüber gesprochen. Und es spitzt sich ja im Zweifel noch zu, dass es so einen gewissen Machtkampf ist. Das ja gut, wird es wahrscheinlich auch sein. Aber auch das Verständnis darüber, wann es denn vorbei ist, auf verschiedenen Ebenen. Und die ist ja nicht nur für LeBron, wann ist es denn sportlich vorbei, wann bist du nicht mehr NBA-Spieler, sondern es ist ja vorher schon, wann ist denn deine Meinung auch irgendwann vorbei. Also es gibt ja auch den Moment, wo es egal ist, was du, also weißt du, kannst fucking, ne?
Aber ja, auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, ich meine, ich finde, das ist viele Fans ja auch so sehen. Viele Fans denken immer so, ja Mann, ey, das kann nicht sein, das ist so ein Superstar am Ende seiner Karriere, die verschwenden seine letzten Jahre. Wo ich sagen muss, jo, da muss man aber schon ein relativ schwaches Kurzzeitgedächtnis haben, wenn man nicht mehr im Kopf hat, wie das eigentlich bei Kobe gelaufen ist, wie das bei Dirk gelaufen ist, wie es bei Jordan gelaufen ist. Also eigentlich alle Superstars, die wir in den letzten Jahren so hatten, vielleicht Tim Duncan die große Ausnahme, weil bei den Spurs das ja irgendwie, die waren ja immer noch gut, obwohl sie eigentlich keinen wirklichen einen Superstar mehr hatten damals in dieser Ära mit Parker, mit Duncan, mit Ginobili. Okay, Leonard war am Ende dann natürlich ganz gut, aber denk mal Dirk am Ende. Klar spielt er die letzten anderthalb Saisons, zwei Saisons noch mit Luca zusammen, aber über Jahre einfach nur unter Ferner liefen. Kobe die letzten Jahre, als sie die ganzen Youngster gedraftet hatten, das war ja stellenweise erschreckend, ne, wie die Lakers da gespielt haben. Selbst Jordan, ich meine, gut, jetzt kann man darüber spekulieren, wäre das bei den Bulls weitergelaufen, aber er geht dann am Ende nochmal zu den Wizards, um da mal ein bisschen zu klickern. Und das war ja auch eine Mannschaft, die nicht die Playoffs erreicht hat. Also es ist ja eingebaut in der NBA, dass du eben nicht wie, was ich, Real Madrid im Fußball, da kannst du immer noch deinen alten Ü30-Recken, irgendwelche Jungstars an die Seite stellen, das läuft dann irgendwie, kannst du auch noch Champions League gewinnen. Nee, im Basketball, wenn du alt bist und deine Mannschaft teuer geworden ist, weil du über Jahre gut warst, dann geht's halt irgendwann bergab. Und das muss man halt begreifen. Das gilt eben auch für LeBron. Und sie sagt, selbst wenn jetzt die Draftpicks einsetzen würden mit Austin Reeves plus Hachimura, du kriegst eben auch jetzt keinen Superstar, wo man argumentieren könnte, na gut, wenn wir den jetzt haben und dann geht der LeBron in Rente und dann der AD ist ja noch relativ jung, dann können die beiden ja das neue Duo sein und wir haben hier einen Strand und bei uns kannst du cool leben in L.A., da kriegen wir schon noch Free Agents dazu irgendwann. Die Rechnung geht ja so auch nicht mehr auf. Also deswegen, es ist eigentlich in der NBA immer eingebaut, dass man so am Ende seiner Karriere als Superstar eher so ein bisschen mitläuft. Und das, denke ich, wird bei LeBron auch im Endeffekt nicht anders sein, letzten ein, zwei Jahre.
Das ist irgendwie so ein unrühmliches Ende.
Ja, eben und nicht. Das meine ich ja eben nicht. Es gehört halt dazu. Ne?
Ja, aber trotzdem ist es für dich, du hast mich an Wizards und Bulls erinnert, an Jordan und Wizards erinnert und ich denke mir, muss doch nicht sein. Eigentlich
ja, gleichzeitig war es aber, zum Beispiel bei Jordan, wir es gerade auch haben bei uns im Magazin, gleichzeitig war das aber eigentlich, wenn man überlegt, so rein aus sportromantischer Sicht, auch wenn es natürlich finanzielle Gründe gab, warum er das gemacht hat, er hatte ja ein Investment gehabt in die Wizards, das ist alles richtig, aber wenn du überlegst, klar, du bist Sportler, du weißt, du hast es noch in dir und du willst irgendwie alles rausspielen. Oder Dirk. Ne? Dirk hätte, es gab wirklich Realist, also rein so aus Erfolgssicht, gab es keinen Grund mehr Basketball zu spielen in den letzten ein, zwei Jahre. Es war klar, die haben keine Chance auf irgendwas. Aber eben zu sagen, ey, nein, ich bin noch nicht bereit zu gehen. Ich habe noch was. Ich habe noch irgendwie...
Aber das meine ich. Aber genau das meine ich. Das ist doch eigentlich...
Aber das ist doch nicht unwürdig. Das ist doch eigentlich cool, wenn man sagt, du, wenn du an Lagen bist... Und ich meine, MJ hat damals noch 40 Punkte aufgelegt in dem Alter, auch stellenweise, ne? Mhm. Und wenn man jetzt nicht wie Muhammad Ali sich da knallert die Rübe kaputt ballern lässt, weil man einfach eben nicht weiß, wo man aufhört, sondern einfach sagt, ey, ich spiele am Ende noch Basketball, ich mache noch meine, was ich, 20 Punkte, ich habe meinen Spaß. Das finde ich ehrlich gesagt eigentlich nachvollziehbar und eigentlich cool. Du kannst ja nicht sagen, was ich, wie es hier ein Bundesliga-Fußballer sagen kann, oh, ich spiele ein bisschen alte Herren oder ich spiele so in der zweiten mit, sondern ne, danach ist ja vorbei. Ein Athlete dies twice. Von daher sage ich immer, ne, spielt so lange ihr möchtet. Ja, und solange das eben körperlich und gesundheitlich alles vertretbar ist, finde ich es ehrlich gesagt nicht unwürdig so. Es ist ja auch so, weil kannst du selber testen. Wenn ich sage Michael Jordan, denkst du nicht an die Wizards.
Nee, aber du erinnerst mich wieder daran und dann denke ich mir, ja, aber das hätte er sich sparen können.
Aber weil ich jetzt Wizards gesagt habe, wenn ich nur gesagt hätte Michael Jordan, hättest du gesagt, ja Mann, ey, Michael Jordan, ja. Geil, Bulls, genau. Meister. So, und deswegen denke ich mal, Leute immer sagen, ja, die beschmutzen ihre Legacy, denke ich immer so, nein, Mann, das ist Blödsinn. So, ne? Sondern
ja, du in dem Moment, wenn du
das, an das eine Thema hast denkst, du denkst du vielleicht daran. Brett Favre denkt jetzt auch keiner, Alter, krass, dass der am Ende nach so bei den Jets war. Also, da sagt man auch, Alter, Green Bay, geiler Typ. Okay, ich hatte ja am Ende nach deiner Karriere ein paar Sachen daneben geballert, aber ne, das, was man sportlich dann, das ist das Vermächtnis. So, und das denke ich, das sollen wir aber nicht vergessen.
Okay, es gibt ja noch ein anderes Thema, das quasi direkt vor uns liegt, worüber wir in den nächsten Wochen auch noch sprechen werden. All-Star-Weekend steht an. Und was dazu ja immer gehört, der Schwanzvergleich mit den Votics. So, kannst du mir mal einen Überblick geben? Für mich als Lion-Fan von außen, gab es da irgendwas Besonderes, was erwähnenswert ist? Ich habe so Sachen gelesen, wie also dass auch auf jeden Fall Franz Wagner sehr gut abgeschnitten hat. Aber was ist dir aufgefallen beim Voting dieses Jahr?
Ja, dass es halt fucking unnötig ist. Es ist ja so, es ist ja eine weirde Geschichte. Also früher war es ja so, da haben die Fans gewotet für die ersten fünf und das war okay. Wird immer die abgestimmt haben, das hat man dann so mitgenommen. So. Jetzt ist es halt so, dass die Fans abstimmen dürfen, die Spieler abstimmen dürfen und die Medien. So, und daraus wird dann halt ne, so das zusammengerechnet und dann hat man halt die Starter. So, jetzt kann man sagen, oh, ist ja irgendwie eine faire Sache, ne, das drei Stakeholder, die haben ja alle irgendwie auch Ahnung von der Geschichte. Oder weniger, aber zumindest Passion, und dann macht man das halt. Das Ding ist halt einfach, es macht einfach von vorne bis hinten keinen Sinn. Es ist, ich meine, die Starter, jetzt, die rausgekommen sind, das war eigentlich okay. Aber nur um es mal zu illustrieren, zum Beispiel jetzt hier der Eastern Conference, ich hab mal den gesamten Wahlzettel, nicht nur das, was jetzt so im Netz dann zu sehen war, ne? Dann sieht man alles in allem, die drei, die gewonnen haben, ne? Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum, Karl Anthony Towns als Starter. Vollkommen nachvollziehbar, hatte ich glaube ich alle bei mir auf Zettel. Perfekt. So, Franz Wagner, wenn wir da mal drüber sprechen, der hat von den Fans 576.987 Stimmen bekommen, wo ich denke, jetzt auch nicht viele Deutsche, die abgestimmt haben, augenscheinlich. Also Siebter von den Fans, was ja auch okay ist, ne, aber du startest natürlich nicht, hatte null Stimmen von der Presse, was nicht schlimm ist, weil die Presse, die hat wirklich Antetokounmpo, Tatum, Towns gewählt und vier Mann haben dann noch Evan Mobley und nicht Towns. Von daher, das waren nur diese vier Stimmen. Wenn man dann auf die Spieler guckt, wenn man denkt, so, die müssen sie am besten wissen. Also die haben wirklich Plan. So, dann hat Franz 22 Stimmen bekommen. Also relativ wenig dafür, wo er eigentlich stand. So. Und dann gibt es natürlich wild verteilte Stimmen, so was ich dann auf Jalen Johnson, Christoph Porzingis, so alles gut. Aber wenn man runterscrollt, wer alles Stimmen bekommen hat, Junge, da schlackerst du mit den Ohren. Jordan Walsh hat eine Stimme bekommen. Du weißt sicherlich nicht, wo Jordan Walsh spielt.
Ich habe keine Ahnung.
Sitzt ganz am Ende der Bank in Boston. Dann, ich meine, Kyle Allaire von dem Miami Heat, Rookie, jetzt ganz gut gemacht zwischendurch, hat eine Stimme bekommen. Noah Clowney hat zwei Stimmen bekommen. Genau wie, nee, Dayron Sharp hat drei Stimmen bekommen. Die sitzen sich den Arsch platt, in den spielen sie ein bisschen mehr, aber bei den Brooklyn Nets, eine Truppe, die halt keine Spiele gewinnt. Wo man sich dann schon fragen muss, okay, Moment mal. Wie genau läuft das eigentlich? James Johnson, der wirklich nur noch bei den Pacers dabei ist, damit die irgendeinen Älteren haben, der so ein bisschen ne, mal ne, auch mal Macht vorsprechen kann, wenn es der Truppe vielleicht nicht so läuft, hat zwei Stimmen bekommen. Und das sind Sachen, Dominic Barlow, ich hätte ja nicht sagen können, dass Dominic Barlow bei den Hawks spielt, hat eine Stimme bekommen. Und da frage ich mich, okay, wer hat das Ding denn ausgefüllt? Ja, also wenn solche Dinger da am Start gehen, weißt du, dass 589 Fans Emmanuel Miller gewählt haben, den ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, Basketballspielen, geschenkt. So, ne? Aber da denke ich mir so, okay, irgendwas macht da irgendwie keinen Sinn. Ich meine, jetzt hat es die drei Richtigen erwischt, sage ich mal, in dem Fall, oder generell die Starter, kann man alles mit leben. Aber da sind so viele, da sind einige Klopfer drin, sagst du, einige Klopfer mit drin. Aber das jetzt gesagt, wenn wir es mal komplettieren wollen, im Osten auch Donovan Mitchell und Jalen Brunson auch in der ersten fünf stehen, vollkommen okay. Und im Westen waren es eben Shai Gilgeous-Alexander, Steph Curry als Starter bei den Guards in der Frontcourt, Nikola Jokic, LeBron James, Kevin Durant. Gut, da kann man sich überstreiten, ob jetzt Durant und James noch verdient hätten, ob man nicht jemand anders hätte nehmen können. Aber das sind Details, das passt schon. Und jetzt muss man sagen, ist ja eigentlich ganz schön, dass dann die ganzen Reservisten, also 7 im Osten, 7 im Westen, werden ja dann von den Trainern gewählt. Jetzt denke ich auch nicht, dass jeder da stundenlang drüber nachdenkt, wen er da jetzt da mit seiner Stimme bedenkt. Aber ich glaube, da ist dann, vielleicht sollten die einfach alles wählen. Das wäre mir vielleicht sogar lieber als mit Fans und so. Aber auf einer Seite, dieser ganze Status All-Star ist ja sowieso einer, der total überhöht ist. Weil man denkt, das sind die 24 besten Spieler, die wir haben in der NBA. Und man halt faktisch sagen muss, nee, das ist nicht so. Sondern am Ende die drei All-NBA-Teams, die 15 besten Spieler, das sind die 15 besten. Das ist 5-mal hochwertiger als All-Star zu werden. Aber da rede ich mir jedes Jahr drüber auf. Von daher möchte ich es an der Stelle auch bewenden lassen.
Man merkt immer wieder an ganz vielen Stellen, wenn man wie du so lange so tief drin bist, dann ist dieses ganze System an diesem Wochenende, das ja sehr viel Popcorn, noch mehr Popcorn ist als vielleicht normales Spiel, dass du da alles von verabscheust eigentlich, was da sich über die Jahre entwickelt hat.
Das möchte ich nicht mal sagen. Ich meine, das ist ja ein Event gewesen, wo man wirklich ja auch als junger Mensch ja auch, wo man fasziniert war. Die Faszination ist natürlich heute, hält sich schon arg im Grenzen, weil ich sehe, dass PJ Hall von den Denver Nuggets eine Stimme bekommen hat. Naja. Jedenfalls, also es war geil, aber was das All-Star-Game ausgemacht hat, dass man gerade auch als Fan auch in Europa an einem Wochenende dann wach bleiben konnte, sage ich mal, von Freitag oder wenn man dann zum Anfang gab es ja dieses Rookie-Game Freitag gar nicht. Also wenn man Samstag halt Dunk-Contest gesehen hat, Dreier und dann am Sonntag das Spiel, da hat man alle Stars auf einmal gesehen, in einer Zeit, wo man eben kein Internet hatte, ne, und es nicht jeden Dank, wenn in irgendeinem Spiel passiert ist, der geil war, direkt schon 2 Minuten später auf YouTube gab. Da war das cool, ne? Aber heutzutage, ich sehe ja alles. Ich sehe ja alles wirklich, fuck, in dem Moment, wo es passiert, wenn es geil ist. So schnell kannst du gar nicht gucken, so schnell ist es bei Instagram. Da brauche ich eigentlich nicht mehr die Highlights von diesem, ja, glorifizierten Korbleger-Kreisel, den die da machen. So, ne? Und das ist ein bisschen schade. Aber wenn du überlegst, es gibt ja einfach keine US-Profiliga, die noch wirklich, also jetzt von den Mannschaftssportarten, weil Baseball würde ich sagen, ist schon ein krasser Einzelsport. Keiner, also die NHL nicht, die NFL nicht, die haben alle kein All-Star-Game mehr. Die haben alle so ein Skills-Competition-Fun-Wochenende und denke, da muss es bei der NBA auch hingehen, ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, ja, ich finde, die NFL ist da schon wieder vorreiten. Bei der NHL habe ich das noch nie so geguckt, aber da ist es ja auch ein bisschen so, aber da greift es fast weniger.
Das ist cool. Das ist ein bisschen auch Dönekens, aber ist geil. Letztes Jahr war ich in Florida, als das stattgefunden hat, habe ich mal reingeguckt bei ESPN. Weißt du, die spielen halt so wie bei, wie heißt der Film mit Adam Sandler? Nicht Caddyshack, wie heißt der denn? Wo er golft als Eishockeyspieler.
Happy Gilmore.
Happy Gilmore, genau. Da spielen sie Happy Gilmore, spielen ja so golfmäßig mit ihren Kellen. Das ist halt geil. Oder halt auch andere Sachen am Strand, haben die dann so Zielschießen auf so Surfbretter gemacht. Das war dann irgendwie witzig, weil die Leute mal ohne Helm siehst. Du siehst, hörst ein bisschen Trash-Talk, genau wie bei der NFL ja auch. Und wenn es das dann im Endeffekt sein soll, dann ist es auch im Basketball für mich vollkommen okay, weil damit jetzt mit dem, wie gesagt, dass die da einfach so ein bisschen hin und her laufen, ein bisschen spielen und eigentlich keinen Bock haben, damit ist ja keinem geholfen, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Ich glaube, wir können uns hier in diesem Format irgendwann nochmal die Revolution des Ganzen nochmal vornehmen. Obwohl ich glaube, dazu braucht es dann ausführliche, wahrscheinlich auch Expertenrunden in deinen anderen Formaten, denen ich dann nachgehe und euch vertraue. Aber so oder so ist All-Star das eine. Und es gibt, und wir haben ja schon über alle Varianten davon gesprochen, die ja für uns alle, die länger dabei sind, aber auch jünger dabei sind, ja immer auch die, heute sind es die Social Moments. Die werden natürlich weiterhin durch Dreier-Contest und auch durch Dunk-Contest schon immer eigentlich auch hoch glorifiziert, Weil das ist ja das Letzte, was sie haben, an dem sie nicht viel wackeln können. Trotzdem habe ich selbst beim Dunk-Contest in den letzten Jahren auch immer das Gefühl gehabt, ja, habe ich alles schon gesehen. Lohnt sich reinschauen dieses Jahr?
Ich sag mal so, ich habe meine argen Zweifel. Ich meine, wir haben Mac McClung dabei, der jetzt schon zweimal gewonnen in Folge.
Ich habe meine argen Zweifel. Ich mag heute, wie anti du diesem ganzen Deck gegenüber bist.
Ich bin aber nur realistisch. Also ich meine, Mac McClung ist ein cooler Typ. Ne? Kleinerer Spieler, hat vor 2 Jahren, ja, vor 2 Jahren einfach echt nochmal dafür gesorgt, dass irgendwie diese hirntote Leiche Dunk-Contest nochmal wiederbelebt wurde. Zumindest ein Jahr. Vergangenes Jahr hat er auch gewonnen, war okay, aber das war dann schon wieder so eine Motto, so okay, wahrscheinlich ist wirklich bald Schluss. Und jetzt haben sie ja jetzt nach und nach die Teilnehmer dann rausgehauen und ich meine, ich lese nochmal vor, eben Mac McClung, der gar nicht in der NBA spielt derzeit, der ist in Orlando in der G-League. Okay, sei es drum, war letzten Jahr auch. Dann Stephon Castle von den Spurs, Rookie, Mattias Buzelis, Rookie von den Bulls und Andre Jackson Jr., Zweitjahresprofi von den
Sorry, ich bin eingeschlafen zwischendurch, weil
ich wirklich... Ja, genau. Und das ist, ich meine, dass jetzt auch die Stars nicht dabei sind, ist eben kein Zion Williams hier haben oder sonst wen. Da hat man sich ja auch schon dran gewöhnt. So, ne?
Ja, aber warum? Warum hat man sich dann gewöhnt? Also ich kriege das ja mit, ich lese die Namen, ich kenne sie nicht, dann denke ich mir, ja gut, vielleicht kenne ich sie nicht, weil ich nicht nah genug dran bin. Und dann stelle ich fest, ich kenne sie wirklich nicht. Warum sind die nicht dabei? Warum macht LeBron James nicht nochmal mit 40 plus am Ende nochmal den Dunk-Contest mit, anstatt sich hinzusetzen und eine 10 hochzuhalten?
Ja, weil LeBron muss man sagen, gut, ich meine, er ist natürlich ein toller In-Game-Dunker, aber er hat mich noch nie so wirklich überzeugt, was für so bei die den Style angeht, den man eigentlich so braucht. Und jetzt muss man auch sagen, ich bin ein ziemlicher Dunk.
Streich den Namen, nimm Jimmy Butler, der hat viel
ich
Zeit
weiß, gerade. Ich meine, zum Beispiel Zion Williams wäre natürlich jemand, den man da jetzt hätte nennen und erwarten können. Auf der anderen Seite natürlich, der war jetzt die letzten Jahre immer verletzt. Da kann ich schon verstehen, wenn er jetzt vielleicht sagt, pass auf, also da habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr drauf, weil wenn ich mir da was tue oder ich bin eine Woche später verletzt, dann sagen alle wieder, guck mal, dafür hat er Zeit gehabt und aber so richtig trainieren will er nicht. Das kann ich sogar noch verstehen, aber man muss einfach sagen, dass ich meine, Jordan war damals dabei, Kobe hat mitgemacht direkt, hat er auch gewonnen. Ne? Dazwischen hatten wir natürlich auch ein paar Leute, die wirklich dann noch wirklich gut waren, Vince Carter, T-Mac, Steve Francis, das waren auch die guten Zeiten, Anfang des 2000er. Und danach ist es dann aber wirklich, wirklich schnell abgeflacht. Natürlich hatten wir zwei legendäre Contests zwischen Zach LaVine und Aaron Gordon. Das war natürlich mal das letzte, allergrößte Hurra, was wir hatten. Aber irgendwann ist es dann wirklich passiert. Und natürlich waren ein paar Spieler dabei, die waren da vielleicht noch keine Stars. Wie Jalen Brown zum Beispiel. Und dann, die wurden dann danach erst besser. Und es ist auch was für junge Spieler, muss man auch sagen. Aber das ist mir eigentlich auch egal, weißt du, ob es jetzt Stars sind oder nicht. Wenn ich einen Dunk-Contest mir angucke, dann möchte ich da zumindest geile Dunks sehen. Und mir ist auch klar, dass man 99,9% der Sachen, die wahrscheinlich Menschen möglich sind, wer weiß, wie weit uns die KI da noch bringt, aber einfach noch, wir alles schon gesehen haben. So,
ja,
und
das
natürlich gibt es ein paar Dunk-Experten, ne, was ich hier, wie hießen die früher, Team Flight Brothers, wie sie nicht alle hießen oder immer noch heißen. Die können das ja wahnsinnig cool, haben da auch ein paar Ideen und machen ein paar neue Sachen, nur das sind eben auch absolute Experten, die ja nur diese eine Sache machen und dass die natürlich auch höher springen und da wie auch, was die Akrobatik angeht, sage ich mal, da mehr Zeit haben dafür zu trainieren, verstehe ich auch. So. Aber was ich halt möchte ist, dass die 4 Mann, die da dabei sind, dass die durchaus eben auch Anspruch haben an sich bei diesem Wettbewerb und vor allem, dass sie springen können. Ich meine, jetzt sag mal, gut, das können die irgendwie alle. Nee, eben nicht. Also nicht so, dass man denkt, das reicht für so einen Contest. Und jetzt habe ich mir wirklich die Mühe gemacht und mal gedacht, komm, ich gucke mir das nochmal an. Also McClung, mit der Art bin ich vertraut. Da habe ich Hoffnung, dass das halbwegs cool wird. Der macht sich auch Gedanken, der hat genug Zeit, der spielt nur G-League. Aber Castle, Buzelis und Jackson, dachte ich mir so, krass, also ich meine, ich habe jetzt nicht super viele Spiele von den Bulls dieses Jahr gesehen. Aber es wäre mir, glaube ich, aufgefallen, es wäre mir in die Timeline gespült worden, wenn einer von denen super kranke Vertical hätte und krass springen könnte. Und jetzt habe ich mir mal wirklich die Highlights von denen anguckt dieses Jahr. Und ich würde jetzt aber mal mit dem geschulten Auge, was der liebe Basketball mir gegeben hat, sagen, das wird eine richtige Scheißveranstaltung, weil keiner von denen hat irgendwie für mich bisher auch nur ansatzweise die Hangtime gezeigt, die du eigentlich bräuchtest, um bei so einer Veranstaltung irgendwie, also sag Mac McClung aus und vor, die irgendwie da für U's und A's sorgt. Und ich lasse mich natürlich sehr, sehr gerne als Besseren belehren, aber dann, die müssten schon arg ihre Sprungkraft versteckt haben. Wenn man jetzt immer die Highlights sieht, die sie da hatten, das waren schon so freie Dunks dabei. Und da war weder die Höhe dabei, noch irgendwie, keine Ahnung, Spektakel, was sie gemacht haben. Ich habe da wirklich, 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 wirklich keine Hoffnung. Und es sei denn, McClung hat da irgendwelche krassen Sachen sich wieder überlegt, die aber wirklich nochmal, ne, einen oben drauf packen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht wirklich das letzte Jahr ist, wo wir das sehen. Weil irgendwann ist dann auch gut. Da tut sich ja auch kein Sponsor einen Gefallen. Und darum geht es ja in der Regel ein ganzes Wochenende. Wenn das einfach ein Wettbewerb wird, wo danach keiner sagt, oh, das war aber auch nur halbwegs geil. Also ich bin sehr gespannt, aber ich habe da echt keine Hoffnung, weil keiner von denen, McClung ausgenommen, da wirklich, wirklich hochspringen kann.
Du machst mir ganz schön wenig Hoffnung. Vor allen Dingen, ich habe in meinem Leben noch nie ein All-Star-Game gesehen. Ich möchte es gerne noch einmal erleben, mit einem drum und dran. Das heißt, du sagst, ja. Zeitfenster, Matrix schließt sich, nächstes Jahr sollte ich dahin, sonst wird's eng.
Ich sag mal, fällt ja nicht dahin wegen dem Sport, wenn man ehrlich ist. Wenn man zum All-Star-Game fährt, auch gerade in deiner oder meiner Kapazität als Journalist oder als
was auch immer
Business,
ich bin.
Business irgendwie, genau. Dann fährst du ja dahin für, ey, krass, guck mal hier, ich bin in der Arena, hier lebt das Ganze drumherum. Ey, hier, NBA, Spielerhotel, guck mal, da sitzt Larry Bird, da hinten sitzt Magic. Und das macht es halt aus, so, ne? Partys etc., wenn man da noch hingehen möchte in so einem Alter. Aber wie gesagt, wegen dem reinen Event, wegen dem reinen sportlichen, die Zeiten sind wahrscheinlich wirklich vorbei.
Aber ey, du bist im Ganzen so, also das ist ja gar nicht so böse gemeint, du bist so ich formuliere es so, pessimistisch dem Ganzen gegenüber gestimmt. Wäre es nicht eigentlich eine schöne Idee, zusammen mit deinem Reiseanbieter dafür zu sorgen, dass wir dann nächstes Jahr gemeinsam hinfahren?
Das Ding ist, du kriegst ja nicht mal Karten dafür. Also es ist ja auch ein dreckiges Geheimnis, das ein Jahr war es auch mal in der Presse, da war das damals noch im Staples Center, dass da von den, glaube ich, 20.000 Tickets fürs All-Star-Game dann am Sonntag gingen, glaube ich, nur 3.000, 4.000 in freien Verkauf. Und der ganze Rest war Family and Friends von der NBA, Sponsoren. Und wenn man dann sieht, was da normal so auch für eine Stimmung ist, eben gar keine, dann wundert einen das auch nicht. Der einzige Tag, an dem Stimmung ist meistens freitags, wenn dann halt die Rookies gegeneinander spielen, weil da über Jahre war das zum Beispiel damals T-Mobile, die haben dann einfach wirklich busseweise welche Highschool-Kids da angekarrt, die dann auf das Spiel gucken konnten. Und die haben natürlich eine Menge Rabatts gemacht. Deswegen war das dann auch halbwegs, hat das halbwegs ein Niveau von der Stimmung her. Aber dann, ne, wenn du dann sonntags da bist, dann sitzen die Leute eben auf ihren Händen, weil die allermeisten eben dann, ne, wie gesagt, businessmäßig da irgendwie diese Karten bekommen haben und eben nicht die Fans, die das vom Mund absparen, um ihre Stars zu sehen. Also das ist eben wirklich auch alles in allem eine Veranstaltung, die einfach sehr corporate geworden ist. Und die, ich meine, ich fand es immer cool, ne, weil man auch mit Spielern reden konnte. Das war früher auch anders als heute. Da kann man an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Aber alles, ich könnte ja hinfahren nach San Francisco, aber ich habe, wie ehrlich gesagt, das ist mir einfach nicht mehr wert.
Aber ich bleibe dabei. Gut, wenn du sagst, mit einem Reiseveranstalter einen Trip dahin zu buchen, damit ihr alle da draußen mit uns gemeinsam werden könnt, schwierig. Aber irgendwie wollen wir das nicht mal überlegen. Wir beide nächstes Jahr dein letztes All-Star-Game, mein erstes All-Star-Game und danach ist das nicht mehr so, wie es das gibt.
Wo ist das denn nächstes Jahr? Ich meine, das ist mir eigentlich egal, wo es ist, aber wir können das ja gerne mal noch überlegen.
Du weißt, aber das ist jetzt keine Sorge. Das ist ja auch, Leute, das ist jetzt kein, ich will jetzt Dre da in eine Bromance reinquatschen. Es ist wirklich ein reiner Impuls gerade bei mir. Ich suche nebenbei. Aber es ist ein reiner Impuls bei mir, dass ich mir denke, guck mal, einmal nächstes Jahr Los Angeles, 13. bis 15. Wir beide.
Ach, ey, natürlich, ja klar, ey, ist das natürlich.
All-Star-Game.
Ja, könnte LeBrons letztes sein. Von daher wäre es vielleicht ganz interessant. Aber ja, wir können das mal besprechen an anderer Stelle.
Triple-Double live an der Stelle. Mal gucken. Finden wir raus. Ey, das ist alles so, das klingt, nachdem wir so euphorisch und das Kindliche in dir, das den Trade-Simulator benutzt, jetzt, nachdem du das All-Star-Weekend im Prinzip schon im Vorfeld zerstört hast, lass uns mit was Positivem enden. Es gibt immer zwei Standardkategorien, die wir jede Woche haben. Ich brauche einen Player of the Week von dir.
Wird leider nicht positiv. Ich hatte erst Scotty Barnes hier stehen, weil ich mir dachte, ja, der hat keiner auf dem Radar und der liefert aber tierisch ab für die Raptors, genau. Aber habe ich dann dagegen entschieden, weil, es wird nicht positiv, Maxi Kleber hat sich leider verletzt, ne, von den Dallas Mavericks. Und wer so ein bisschen seine Geschichte kennt, der weiß, seit er, glaube ich, 16, 17, 18 war, hat er einfach unglaublich viel Pech gehabt mit Verletzungen und sagt, immer ein Riesentalent gewesen, dann aber immer wieder zurückgeworfen. Das, was überhaupt, sagt, geschafft hat, diese NBA-Karriere zu haben, war einfach auch, also da standen wirklich echt, also die Chancen standen echt gut, dass das alles gar nichts wird. Und er hat es halt trotzdem geschafft, aber weil er durchgezogen hat, geackert hat, wirklich Maximum Respekt, dass er da steht, wo er jetzt ist. Und er hatte ja auch vor der Saison dann Probleme, ne? War umgeknickt in der Vorbereitung, dann lange raus, ewig gebraucht hat, um reinzukommen. Nachdem er auch vergangenes Jahr in den Finals mit der Schulter gespielt hat, die ihn nur geschmerzt hat. Und jetzt spielt er, und sie haben ja ein bisschen Probleme, ne? Derek Lively ist verletzt, der Center. Und man hat eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt, ne? Und er hat ja auch so gespielt, das ist nicht, dass er nicht gespielt hat, aber naja, noch eine wichtige Rolle für ihn. Er kann sich richtig nochmal reinspielen. Vor den Playoffs auch. Wer weiß, was noch passiert da in Dallas. Und jetzt bricht er sich halt den Fuß. Und man weiß noch nicht, wie lange er draußen ist. Da wurde geschrieben von Extended Period of Time, also eine längere Ausfallzeit. Da würde ich vermuten wollen, dass wir bestimmt über 6 bis 8 Wochen sprechen. Irgendwie sowas. Und dann, ne, sind wir jetzt ja schon, das ist ja dann schon Ende März wieder. Ne? Und das ist ja dann schon wieder kurz vor Playoff-Zeit. Und das ist einfach so bitter. Und wie gesagt, vergangenes Jahr oder vor der WM die Sache, von daher, der Junge hat einfach viel, viel Pech gehabt. Deswegen, also dieses Maxi-Kleber-Trikot wäre sicherlich angesagt.
Oh, ey, ja, das ist doppelt, guck mal, das ist so ein bisschen nämlich vorbeigegangen, doppelt tragisch und bitter. Dann auf jeden Fall eine schöne Situation. Bei den Zahlen haben wir ja Hoffnung, dass er vielleicht noch ein zweites Mal hier reinkommt, aber dann auf der Basis, dass er sportlich sich reinspielt und nicht durch Verletzung. Jetzt haben wir ja, und das ist ja jetzt die Chance, ne? Wir haben jetzt ja diese kleine Pause. Nächstes Jahr ist, ne? Pause in der NFL. So, das heißt, Super Bowl nächste Woche oder danach macht es schwieriger, aber jetzt voller Fokus auf NBA dieses Wochenende. Wo bist du? Was kommentierst du? Wo bist du dran? Was machen wir?
Kommentieren tue ich am Sonntag, beziehungsweise genau das Spiel, was ich jetzt hier auch pimpen möchte an dieser Stelle. Mhm. Eben die Dallas Mavericks, ohne Maxi Kleber. Ich denke mal auch noch ohne Luka Doncic, da war jetzt noch kein Update zu hören. Spielt aber am Sonntag um 21.30 Uhr gegen Cleveland. Kyrie Irving kommt zurück nach Cleveland. Ich will nicht sagen, dass es immer noch ein groß besonderes Spiel ist, aber für ihn dann glaube ich schon, dass er da auch mal zeigen will, oh, ihr habt eigentlich eine ganz gute Truppe hier, mal gucken, ob wir nicht vielleicht trotzdem besser sind. Und Cleveland gerade ein bisschen, wir haben jetzt mal einen abgekriegt von den Rockets, wenn ich mich ganz täuscht vor ein paar Tagen, aber das wird, glaube ich, ein geiles Spiel. Auch wenn man in Dallas mal gucken muss, was machen die jetzt dann, sagt, ohne Kleber, ohne Lively, wahrscheinlich spielen sie ein bisschen kleiner mit PJ Washington auf der 5, aber 21.30 Uhr, das ist eine gute Zeit, da kann man reinschauen und vielleicht für viele, die Cavs noch nicht gesehen haben, wie gesagt, das ist eine Truppe, auch wenn sie jetzt zuletzt gegen die Rockets zum Beispiel verloren haben, da würde ich mich nicht wundern, wenn wir die Conference Finals sehen und es ist immer ganz schön, wenn man solche Teams schon mal vorher gesehen hat und nicht erst in den Playoffs dann überrascht ist, wie gut die eigentlich sind.
Finde ich einen sehr schönen Tipp. Und ich glaube, das ist ja der Grund, warum sie auch hier, und ich höre dir ja auch ganz gerne bei der Arbeit zu. Noch schöner ist es, dass ich Arbeit mit dir zusammen machen darf und wir hier gemeinsam dieses Jahr mir ein bisschen NBA wieder näher bringen, nachdem ich die letzten Jahre natürlich immer ein Friend of the Brand war. Aber durch dich komme ich dieses Jahr wieder näher ran. Und das machen wir nächste Woche wieder genauso. Denn auch dann heißt es wieder Triple Double. Dre, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.